ARD.
Das ist Folge 2 von 6. Fehlstart. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann fangt am besten vorne an. Dann verpasst ihr auch nichts. Wir haben das Jahr 2000. Es ist mitten im Hochsommer und Deutschland spielt ein bisschen verrückt. Die Menschen sind immer noch froh, dass es mit der Jahrtausendwende doch keine Apokalypse gab und wahrscheinlich feiern gerade auch deshalb alle einen völlig bescheuerten Ohrwurm. Die deutsche Eurodance-Gruppe ATC landet mit Around the World in weiten Teilen der Welt in den Charts ganz weit oben. Nur sportlich läuft's für Deutschland irgendwie nicht so richtig rund. Bei der Europameisterschaft in Belgien und den Niederlanden geht die Fußballnationalmannschaft unter. Das K.O. schon in der Gruppenphase. Und ZDF-Experte Otto Rehhagel sieht Deutschland sportlich am Boden.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war selten so deprimiert wie heute. Das war, um das mal salopp zu formulieren, eine Beerdigung erster Klasse.
Die deutschen Fans sind deprimiert. Wäre da nicht die Formel 1?
Ja, das war wie Fußball, das war wie Maske gegen Rocky. Das haben alle mitbekommen. Du brauchtest keinem sagen, ich fliege jetzt nach Monte Carlo oder so. Jeder wusste das.
Das ist Kai Ebel, kennt ihr bestimmt. Er ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Formel-1-Reporter überhaupt. Damals überträgt RTL alle Formel-1-Rennen und Kai Ebel ist als Mr. Boxengasse immer mit dabei.
Da wusste jeder Bescheid. Das war auch ein Familienerlebnis. Die Menschen haben ihr Wochenende um das Formel-1-Rennen geplant. Da waren dann Menschen auf den Campingplätzen, die haben ihren Sommerurlaub da verbracht.
Während es im deutschen Fußball eher dürftig läuft, blüht die Formel 1 gerade richtig auf. In dieser Saison sind gleich 4 von 22 Fahrern deutsch. Heinz-Harald Frenzen, Nick Heidfeld, Ralf Schumacher und vor allem... Michael Schumacher. 2000 ist er gerade 31 Jahre alt, also so alt wie ich heute, hat aber, anders als ich, schon 2 Formel-1-Weltmeistertitel in der Tasche. Aber jetzt, nach der Jahrtausendwende, da soll endlich der 3. Titel her. Die Saison 2000 startet richtig gut für unseren Schumi. Die ersten 3 Rennen gewinnt er alle. Und das verpatzte Sommermärchen, das damals noch keiner so nennt, das ist schnell vergessen. Zumindest bei einem großen Fan. Ich bin damals 6 Jahre alt und kurz vor der Einschulung. Ich fiebere jeden Rennsonntag auf der Couch mit. Stolz mit meinem selbstgemalten Schumacher-Shirt. Auf ein weißes T-Shirt hat mein Vater ein schwarzes Pferd auf ein gelbes Wappen gemalt. Also das Logo von Ferrari. Und darunter steht in einer Handschrift, wie wirklich nur Väter sie haben können, in großen Buchstaben, Michael Schumacher. Alle schauen in diesem Jahr Formel 1, weil Schumis WM-Chancen echt immer aussichtsreicher werden.
Wir sind so parallel aneinander hochgewachsen und haben da gemeinsam, glaube ich, etwas auf den Bildschirm gezaubert, was Millionen interessiert hat.
Wer nicht selbst vor Ort sein kann, schaut die Formel 1 im Fernsehen und kennt natürlich Mr. Boxengasse, Kai Ebel. Der Mann mit den extravaganten Anzügen. In Schumis fetten Jahren schauen bei RTL im Schnitt fast 10 Millionen Zuschauer die Rennen. Viel mehr als in den Jahren davor. Im Sommer 2000 ist die Formel-1-Saison in vollem Gange. Und natürlich fiebern alle wieder auf ein Rennen besonders hin.
Formel 1 am Nürburgring wie seit so vielen Jahrzehnten schon. Wir freuen uns auch heute wieder auf ein spannendes Rennen.
Das Rennen am Ring, der große Preis von Europa. Ende Mai 2000 ist die Welt mal wieder zu Gast in der Eifel. In der WM-Tabelle steht Schumi ganz oben. 14 Punkte vor seinem größten Konkurrenten, dem Finnen Mika Häkkinen. Fast 150.000 Zuschauer sind live dabei an der Strecke. Und ich verfolge das Ganze zusammen mit meinem Vater auf der Couch.
Es ist kurz vor 14 Uhr. Die Autos gehen auf die Einführungsrunde. Das wird bestimmt wieder ein besonderes Rennen hier am Nürburgring.
Ich liebe diese letzten Sekunden vor Rennstart. Wenn die Autos sich für den Start formieren, das letzte Auto sich einreiht und die Ampellichter nacheinander auf Rot gehen. Und dann Rennstart. David Coulthard, der Mann auf der Pole Position, erwischt keinen guten Start. Schumacher und Häkkinen können sofort beide an ihm vorbeiziehen. Dann wird's brenzlig. Der Finne und mein Idol berühren sich im Duell um Platz 1 leicht. Das bleibt aber zum Glück ohne Folgen. Aber Häkkinen, der an Position 3 gestartet war, geht vor Schumi in Führung.
Die haben sich super gegeben, die beiden. Aber das war ein tolles Duell. Und beide super Typen.
Es entwickelt sich ein unfassbar intensiver Schlagabtausch zwischen Schumacher und Häkkinen. Der Finne weiß, hier bei Schumis Heimrennen zu gewinnen, das könnte noch mal richtig Fahrt bringen in die Weltmeisterschaft. Doch dann kommt es, wie es kommen muss. Der Himmel in der Eifel wird dunkler. Und nach knapp 10 Runden beginnt es zu regnen. Schumi, als absoluter Regenspezialist, sieht seine Chance. In Runde 11 riskiert er alles und geht in einer engen Kurve an Häkkinen vorbei. Genau an der Stelle, an der sich 5 Jahre vorher schon mal den Sieg am Ring geholt hat. Auf den Tribünen jubeln die Fans und wir auf der Couch. Regengott Michael Schumacher gewinnt das Rennen im Ring, baut die Führung in der WM weiter aus und wird in dieser Saison tatsächlich Weltmeister mit Ferrari. Der Ring ist Anfang der 2000er auf seinem Höhepunkt angekommen. Niemand stellt ihn mehr in Frage. Er ist sicher genug und macht trotzdem verdammt viel Spaß.
Wir haben super Fans hier, wir haben eine klasse Infrastruktur, wo alles da ist, was man braucht. Und die Tradition spricht, glaube ich, auch für sich.
Doch die Formel 1 entwickelt sich weiter und zwingt den Ring dazu, es ihr gleich zu tun. Und das lassen sich die Verantwortlichen nicht zweimal sagen. In der Eifel soll ein ganz großes Ding entstehen. Etwas, das mit Motorsport erstmal nicht viel zu tun hat, aber die Massen begeistern soll, auch über die Königsklasse hinaus.
Dass man dann ja auch irgendwie Wellness am Ring machen kann, also wirklich Wellness-Einrichtungen, vielleicht sogar einen Golfplatz bauen noch oder sogar einen Streichelzoo.
In dieser Folge geht es darum, wie der Nürburgring nach der Ära Schumacher in Geldnot gerät und mit einem gigantischen Projekt sicher für die Zukunft gemacht werden soll. Doch am Ende entpuppt sich das Vorhaben als waschechte Katastrophe. Ich bin Max Dehling und ihr hört Höllenrausch, ein Podcast vom SWR. Die Formel 1 in Deutschland boomt Anfang der 2000er. Nach seinem ersten Titel mit Ferrari wird Michael Schumacher 2001 schon wieder Weltmeister.
Uneinholbar in der Fahrerwertung, damit vorzeitig Weltmeister, zum 4. Male insgesamt. Grand Prix-Sieg Nummer 51, so viel wie Alain Prost, das bedeutet Weltrekord.
Und einer, der wirklich immer zuschaut, ist Erwin.
Ich sag mal so, Schumi war ein Vorbild für einen. Obwohl der aus dem Nichts kam, der hatte von zu Hause gar nichts gehabt. Früher mit seinem Kart, ihr braucht Reifen drauf, Rasenmähermotor da rein. Alles, was auf dem Schrottplatz war, hat der verarbeitet und ist damit gefahren.
Erwin ist riesiger Motorsportfan. Er wohnt zusammen mit seiner Frau Marlene in Denzborn in der Eifel. Eine knappe Stunde vom Ring entfernt. Die beiden sind so oft es geht an der Strecke.
Durch den Radau, der da war, habe ich mittlerweile ein Hörgerät. Aber jetzt könnte ich ja nicht mehr gesagt, du mit deinem scheiß Nürburgring, ne? Wenn ich zum Ohrenarzt musste, ja, hast du davon.
Und so wie Erwin und Marlene schauen eigentlich alle auf Schumi. Ende der 90er gab es noch viele Kritiker, die ihn überehrgeizig und unsympathisch fanden. Anfang des neuen Jahrtausends ist er der Junge aus einfachen Verhältnissen, der sich alles selbst erarbeitet hat. Und das kommt an.
Und das ist der Boris Becker-Effekt. Da kommt ein normaler Junge von nebenan, der nichts gehabt hat, der Dishwasher to Millionaire, kommt an und erobert die Formel 1 im Sturm und steigt auf den Thron und küsst die Automobilnation Deutschland wach aus ihrem Dornröschenschlaf.
Die frühen Nullerjahre sind für viele Formel 1-Fans heute noch die absoluten Hochzeiten. Vor allem Motorsportbegeisterte, wie aus der Generation meines Papas, blicken irgendwie wehmütig auf diese Zeit zurück. Schumacher setzt neue Maßstäbe in der Formel 1, wird unfassbare 5 Jahre in Folge Weltmeister. Bis Schumis Erfolgsserie nach seinem Rekordjahr 2004 reißt und er sich in beiden Jahren darauf einem jungen Spanier geschlagen geben muss, Fernando Alonso. Der Rekordweltmeister der Formel 1, der Mann auf meinem T-Shirt, mein Idol, dankt langsam ab.
Irgendwann kommt ein Punkt, wo alles mal zu Ende geht, sodass ich meine Karriere beenden werde mit Ferrari.
Und dann, es ist der 10. September 2006, passiert es wirklich. Bei einer Pressekonferenz vor dem Ferrari-Heimrennen in Monza macht er es offiziell. Es solle das letzte Monza-Rennen für ihn werden. The GOAT, the greatest of all time. Er tritt wirklich zurück.
Ich hoffe natürlich auf einen Höhepunkt. Alles in allem, glaube ich, haben wir eine schöne Zeit miteinander gehabt. Ich habe sie genossen und möchte mich auch an der Stelle an alle bedanken.
Ja, der kam für alle wie immer sehr, sehr überraschend. Man konnte es gar nicht glauben. Und es war wie immer bei Michael, du meintest ihn gut zu kennen, also, aber der hatte immer noch eine Überraschung parat.
Ich habe versucht, mich für diesen Podcast an genau diesen Moment zurückzuerinnern. Und obwohl ich als Kind riesiger Schumi-Fan bin, ich habe daran kaum Erinnerungen. Denn ähnlich wie bei vielen anderen Formel-1-Fans gerät die Königsklasse des Motorsports nach Schumis Weltmeistertiteln für mich etwas aus dem Fokus. Und das ist um das Jahr 2005 herum nicht nur bei mir so. Bei RTL gehen die Quoten deutlich zurück. Und ein Jahr später ist in Deutschland wieder Fußball angesagt. Das legendäre Sommermärchen kommt.
Jetzt vielleicht noch einmal.
Linienland, auf Odonkor, Flank nach innen.
Odonkor.
Da kommt der Ball, jetzt ist er drin. Tor, jetzt ist er drin. Tor, Tor. Oliver Neville in der Nachspielzeit. Ich packe es nicht. Ein Tor aus in Dortmund. Und die Polen sind geschlagen. Es ist wirklich nicht zu fassen.
2007 tritt dann tatsächlich ein, was Jahre davor noch unvorstellbar war. Schumi ist weg. Na gut, nicht ganz. Ihr erinnert euch noch an Folge 1, das Rennen am Nürburgring 2007. Markus Winkelhock startet im völlig unterlegenen Auto aus der Boxengasse. Er hat Regenreifen drauf, weil er auf der Einführungsrunde ein paar Tropfen auf dem Visier hatte. Und seine Taktik geht auf. Nach wenigen Runden liegt er völlig überraschend in Führung.
Ich glaube, das ist so ein Moment, den vergisst du als Rennfahrer nie.
All das beobachtet Michael Schumacher in der Boxengasse am Kommandostand von Ferrari. Es ist quasi ein Besuch bei den ehemaligen Arbeitskollegen. Aber Schumi ist nicht nur privat hier, sondern auf Einladung des Nürburgrings. Denn vor dem Rennen wird etwas ganz Besonderes enthüllt.
Und ich denke mal, wenn wir ihn dann gleich lesen können, diesen überdimensionalen Schriftzug, liebe Fans auf den Rängen, dann gibt es jetzt nochmal einen riesigen Applaus.
Es ist 13 Uhr, eine Stunde vor Rennbeginn. Und trotzdem machen die Fans auf den Tribünen schon richtig Lärm. Sie schauen auf eine riesige rote Tafel gleich hinter der Dunlop-Kehre auf der Grand Prix-Strecke. Ein paar offizielle Ringmitarbeiter ziehen links und rechts der Tafel an einem Stück Seil.
Das wird hier zum richtigen Tau ziehen.
Es hakt noch ein bisschen, aber dann...
Und jetzt ist es komplett enthüllt, dass Michael Schumacher es feiert heute offiziell seine Premiere.
Als erster Fahrer überhaupt bekommt Schumi, der Herr des Rings, wie einige Fans ihn nennen, seine eigene Kurve auf einer Formel-1-Rennstrecke. Sein Rücktritt aus der Formel 1 ist dann noch nicht einmal ein Jahr her.
Ja, das ist klar, dass er noch von den ganz Großen ist. Nur die ganz Großen, nach denen wird da eine Kurve benannt. Das sagt einfach alles über den Stellenwert des wohl größten Rennfahrers aller Zeiten.
Die große Ehre für mein Kindheitsidol ausgedacht, hat sich der Chef der Nürburgring GmbH, Walter Kafitz. Und der ist in diesen Tagen ein vielbeschäftigter Mann. Vor allem was die Zukunftsplanung des Nürburgrings angeht. Denn der Rücktritt von Michael Schumacher ist mehr als nur das Ende der erfolgreichsten deutschen Formel-1-Ära aller Zeiten. Es ist auch der Beginn einer neuen Zeit.
Das war Katerstimmung, ganz klar. Und natürlich auch verbunden mit Zukunftsangst. Schumi ist weg. Wer weiß, wie es jetzt weitergeht.
Das ist Wilm Hüffer. Wilm ist ein Kollege von mir und arbeitet 2007 in der Rechercheredaktion des SWR. Und dabei bekommt er mit, dass es dem Ring gar nicht so gut geht. Auch weil die Formel 1 immer höhere Antrittsgelder von der Strecke verlangt und auf der ganzen Welt neue und viel modernere Strecken entstehen.
Das ist ja klar, wenn man neue Konkurrenten hatte, ich meine traditionelle Konkurrenten wie Monaco, aber dann auf einmal neue Konkurrenten wie Dubai, auf einmal so ein internationales Wettrennen darum, wer hat die hipste Rennstrecke, wer hat das tollste Programm drumherum.
Die neuen Konkurrenten spielen mit anderen Mitteln, in einer ganz anderen Liga. Und andere Mittel heißt, sie haben mehr Geld als der Nürburgring, viel mehr Geld. Und einer, der davon gar nicht genug kriegen kann, das ist der Chef der Formel 1. Bernie Ecclestone. 1,60 Meter klein, aber ein richtig großer und für viele auch eiskalter Geschäftsmann. Meistens gut daran zu erkennen, dass er von hübschen, viel größeren Frauen umgeben ist. Ende der 70er hat sich Ecclestone erst die Werbe- und dann die TV-Rechte der Formel 1 gesichert. Und dann die Königsklasse über die Jahre zu seinem Imperium gemacht, das jetzt, 2007, pro Rennen umgerechnet über 160 Millionen Euro Umsatz macht. Mehr als 36 Mal so viel wie ein Bundesligaspiel seiner Zeit. Das Ganze läuft so ab. Ecclestone verlangt von jeder Strecke ein Antrittsgeld. Denn die Königsklasse lässt sich für ihre Auftritte in aller Welt richtig gut bezahlen. In den Jahren 2004 und 2005 zahlt der Nürburgring jeweils fast 15 Millionen Euro allein dafür, dass der Formel-1-Tross in die Eifel kommt. Geld, was der Ring unmöglich durch die Rennen wieder einnehmen kann. Er macht Verluste. Rund 9 Millionen Euro pro Rennen. Dabei hat der knallharte Geschäftsmann dem Nürburgring die Formel 1 noch zum Freundschaftspreis verkauft. Für die Formel 1 gibt es also anderswo viel mehr Geld zu verdienen. In arabischen Ländern bis zu 50 Millionen Dollar pro Grand Prix. Trotzdem kommt die Königsklasse aber weiter nach Deutschland. Wegen der Fans, wegen des Schumi-Hypes, wegen der Tradition. Aber, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, vor allem auch wegen bestehender Verträge. Und die Verhandlungen um solche Verträge werden im Laufe der Jahre immer schwieriger.
Ich habe mehrere Gespräche mit Herrn Ecclestone gehabt, um versucht klarzumachen, dass man nicht an einem Wochenende als normaler Bürger Tausende von Euro dafür Eintrittsgelder und Übernachtungen hinlegen kann und man immer noch einen obendrauf setzen kann, was seine Vorstellung war, damit er und seine Gesellschafter mehr Geld scheffeln konnten.
Diese Stimme kennt ihr sicher, vor allem wenn ihr Rheinland-Pfälzer seid. Kurt Beck war von 1994 an fast 18 Jahre lang Ministerpräsident des Landes und hat Rheinland-Pfalz geprägt wie wenig andere Politiker. Für diesen Podcast haben wir ihn für ein exklusives Interview getroffen. Und er und Ecclestone könnten nicht unterschiedlicher ticken.
Da sind Leute unterwegs, die haben für die Normalität von Bürgerinnen und Bürgern überhaupt kein Gespür gehabt und haben nur eben an den wirtschaftlichen Ertrag gedacht. Da war kein Deut von innerem Engagement. Wir haben Gespräche geführt, da in dem Riesentruck, den Ecclestone immer mitgebracht hat, als sein Büro war. Und er ist dann, bevor das Rennen angefangen habe, mit dem Hubschrauber abgereist.
Bernie Ecclestone und Kurt Beck. Der kleine Geschäftsmann und Milliardär und der Mann aus dem Volk, als der sich Kurt Beck gerne inszeniert. Das passt irgendwie nicht. Und das zeigt sich für Beck an einem Beispiel ganz besonders.
Dass wir für rheinland-pfälzische Weine nicht werben durften, dass wir nicht mal Weine ausschenken durften, nicht mal in der Lounge der Nürburgring GmbH. Und genauso war es mit dem regionalen Bier. Jetzt ist Bitburger ja alles andere als eine kleine Klitsche. Die Werbung, die sonst da war, musste überdeckt werden. Und das hat gezeigt, da war gar nichts an Eingehen auf die Interessen einer Region da.
Keine Werbung für die eigenen Weine in einem für seinen Wein bekannten Bundesland wie Rheinland-Pfalz. Und dann wird am Ende auch noch australisches Bier ausgeschenkt. So richtig profitiert die Eifel mit der Zeit nicht mehr von der Königsklasse. Immer schwieriger werden die Verhandlungen mit Ecclestone. Und so kommt es, wie es kommen muss. 2007 findet zum ersten Mal seit langem nur noch ein Rennen in Deutschland statt, am Nürburgring. Danach soll sich die legendäre Rennstrecke jährlich abwechseln mit der Konkurrenz aus Baden-Württemberg, dem Hockenheimring. Und das ausgerechnet jetzt, wo Schumi weg ist.
Wo Schumi ist, da ist die Hütte voll. Dann haben wir hier volle Besucherränge. Und das war natürlich auch wirtschaftlich eine wichtige Frage. Wie geht es jetzt weiter, wenn diese große Zeit vorbei ist?
Das ist nochmal mein SWR-Kollege Wilm Hüffer aus der Rechercheredaktion. In der Eifel muss man sich was einfallen lassen. Pro Rennen fast 10 Millionen Euro Verlust. Das geht auf Dauer natürlich nicht gut.
Dann wird man auch irgendwann fragen, hey Leute, also dafür, für diesen ganzen Spaß, so viel Geld, das kann es doch eigentlich nicht sein. Also musste man sich Gedanken darüber machen, wie kann es wirtschaftlich weitergehen? Wie können wir dem Nürburgring wirtschaftlich auf eine ganz neue, ganz andere Basis helfen?
Vielleicht müssen wir an dieser Stelle mal kurz erklären, wie das eigentlich läuft mit dem Ring, dem Land und dem Geld. Der Ring ist damals in öffentlicher Hand. Er gehört zu 90% dem Land Rheinland-Pfalz und zu 10% dem Kreis Ahrweiler, also dem Landkreis, in dem die Strecke liegt. Das heißt, ein großer Teil der Gelder, die an Ecclestone gehen, kommen eigentlich vom Steuerzahler. Aber die Formel 1 ist eben auch enorm wichtig für die Region und das Land. Sie bringt Jobs, weil viele Touristen in die Eifel kommen, dort übernachten, essen gehen, das Rennwochenende vielleicht noch mit einem kleinen Urlaub verbinden. Uschi Schmitz, die Hotelbesitzerin, hat es uns ja schon in Folge 1 erklärt. In Nürburgring haben viele ein Gästezimmer für Touristen und verdienen sich etwas dazu, wenn die Formel 1 kommt.
Natürlich gab es immer auch viel, viel Fahrgeschäft drumherum und natürlich auch kleinere Rennveranstaltungen. Aber die Formel 1, das war natürlich das, womit der Nürburgring immer national und international ins Gespräch gekommen ist. Ich würde sagen, für den Ring das wichtigste Aushängeschild.
Wenn die Formel 1 weg wäre, würde der Ring also massiv an Bedeutung verlieren. Es müsste doch möglich sein, dass die Menschen länger bleiben und dass sie öfter kommen. Dass sie mehr Geld in der Region unterm Ring lassen.
So diese ganz grobe Überlegung war immer, da muss doch eigentlich viel, viel mehr zu holen sein, als es jetzt der Fall ist. Weil die Leute fahren dahin, die gucken sich das Rennen an. Klar, dann zahlen die natürlich auch ordentlich für Karte, für Unterbringung im Zweifelsfall einen Tag und für Bewirtung. Aber dann sind die wieder weg.
Der Ring soll mehr werden als nur eine Rennstrecke.
Können wir es nicht schaffen, dass die Leute sagen, ja, am Ring ist das irgendwie so spannend, so aufregend, da kann ich mehr erleben, als mir nur ein Rennen anzuschauen. Können wir das nicht schaffen, dass die da irgendwie 2 oder 3 Tage bleiben? Möglicherweise sogar irgendwie für einen Kurzurlaub?
Fassen wir das mal kurz zusammen. Wir haben 2007. Michael Schumacher ist zurückgetreten und der Ring macht Verluste, weil die Formel 1, weil Ecclestone so viel Geld verlangt. Der Chef am Ring, Walter Kafitz, will aber nicht ohne die Formel 1 planen. Also muss ein neuer Plan her.
Und so wurde dann peu à peu die Idee eines Freizeitparks oder einer Erlebnisregion Nürburgring geboren.
Es soll etwas richtig Großes am Ring entstehen. Eine große Erlebniswelt mit allem drum und dran. Die Liste der Ideen ist lang. Ein 4-Sterne-Hotel soll es geben. Dann ein Disco-Stadel, eine Großraumdisco in der Tradition österreichischer Après-Ski-Hütten. Ein Wellness-Zentrum für die Erwachsenen. Ein Golfplatz. Eine Kartbahn. Ein großer Boulevard entlang der Startzielgeraden, die Markenerlebniswelt. Und, vielleicht die größte Idee von allen, der Ring Racer. Direkt an der Strecke soll eine Achterbahn entstehen. Die schnellste Achterbahn der Welt.
Von der man gesagt hat, Mensch, der Ring Racer, eine Achterbahn, die vorher noch nie irgendwo ordentlich gefahren war, die noch nie irgendwo in der Praxis getestet worden war, mit der wir aber erleben können, wie das ist, in einem Formel-1-Auto irgendwie von 0 auf 100 in 3 oder 4 Sekunden zu beschleunigen.
Die neuen Attraktionen sollen hunderttausende Besucher pro Jahr an den Ring locken. Dadurch sollen mehr als 500 neue Arbeitsplätze in der Eifel entstehen. Die Kosten des Projekts werden auf rund 215 Millionen Euro geschätzt. Ganz schön viel Geld. Aber Ministerpräsident Kurt Beck steht voll dahinter. Auch heute noch.
Ja, es war schon ein besonderes Projekt wegen der Bekanntheit, wegen der Breite, Ruck am Ring, riesen Jugendkultur-Event, Rad am Ring, Marathons, die stattgefunden haben. Es war nicht nur Motorsport, aber eben im Vordergrund Motorsport und die Auswirkungen auf die motorsportaffinen Unternehmen dort in der Region.
Ein besonderes Projekt und ein sehr großes Projekt. Es gibt damals auch skeptische Stimmen, denn Kurt Beck hat es ja angesprochen, der Ring hostet auch Events, die Gewinn bringen. Die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft zum Beispiel oder das Festival Rock am Ring. Würde es nicht reichen, sich auf diese Events zu fokussieren, statt einen riesigen Freizeitpark zu bauen, kleinere, dafür aber solide Brötchen zu backen?
2009 steht eine Bundestagswahl bevor. Kurt Beck war 2006 mit absoluter Mehrheit als Ministerpräsident im Amt bestätigt worden. Das hatte es für die SPD vorher noch nie gegeben.
Kurt Beck ist nicht nur Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, sondern 2007 der ganz große Mann in der SPD. Er ist Vorsitzender und damit natürlich auch in der engeren Auswahl, um Kanzlerkandidat zu werden. Und 2009 dann vielleicht Bundeskanzler.
Ich bin nicht nach Berlin gegangen mit der Ambition, Kanzlerkandidat zu werden. Aber sowas schließt man auch nicht aus.
Auch wenn Kurt Beck heute eher zurückhaltend ist, was seine Ambitionen damals angeht, in den Medien rund um 2007 ist schon relativ deutlich der Eindruck, der Mann wird auch gern Kanzler sein. Und deshalb kann er positive Schlagzeilen über sich und über sein Land natürlich gut gebrauchen. Und ein erfolgreicher Nürburgring, der endlich wieder schwarze Zahlen schreibt und weiterhin die Formel 1 nach Deutschland holt, das wäre natürlich eine sehr positive Schlagzeile. Auch wenn Beck heute sagt, der Ring sei damals kein Wahlkampfthema gewesen.
Zu sagen, ich werbe jetzt mit einem Formel-1-Ring an der Nürburgring, darauf wäre ich eh nicht gekommen.
Trotzdem, mein Kollege Wilm Höffer glaubt, dass politische Dynamiken bei der Planung eine Rolle gespielt haben.
Nur bekam dann tatsächlich das Projekt eben so eine politische Eigenlogik. Das muss man sich ja vor Augen führen. Der Nürburgring ist ja kein privat geführtes Unternehmen. Das war eben eine Landesgesellschaft. Eine Nürburgring GmbH, deren Aufsichtsrat der damalige Finanzminister von Rheinland-Pfalz war, Ingolf Däubel.
Finanzminister Ingolf Däubel. Ein Name, der uns in diesem Podcast noch öfter begegnen wird. Er ist ein enger Vertrauter von Kurt Beck und einer der treibenden Kräfte hinter der Idee einer Erlebniswelt in der Eifel.
Und so war die politische Situation auf einmal die, dass man sagen konnte, ja, das taugt ja vielleicht auch als Prestigeprojekt dafür, wie prosperierend unser wunderschönes Bundesland tatsächlich ist.
Heißt also, eine erfolgreiche Umgestaltung am Ring könnte voll auf das Beliebtheitskonto von Beck, Däubel und Co. einzahlen. Nach dem Motto, seht mal her, die haben es geschafft. Die haben diese legendäre Rennstrecke und jetzt haben sie auch noch eine riesige Erlebniswelt. Und bei denen findet weiter regelmäßig die Formel 1 statt. Krass. Und das in so kurzer Zeit.
2009 muss es fertig sein. Ja, also da hat man sich auch unter einen enormen Druck gesetzt.
In weniger als 2 Jahren sollen am Ring also eine Achterbahn, ein Golfplatz, ein Wellnessbereich, eine neue VIP-Tribüne, eine Disco und vieles mehr aus dem Boden gestampft werden. Klar ist, dafür braucht es richtig viel Geld. Und das wirft Fragen auf.
Was? Das Land Rheinland-Pfalz investiert jetzt Geld in einen Freizeitpark? Wir stecken Steuergeld in Jux und Dollerei und Achterbahnfahren und irgendwie große Kirmes auf dem Ring in der Hohen Eifel?
Damit solche Fragen gar nicht erst aufkommen, gibt das Dreigestirn aus Karfitz, Däubel und Beck eine klare Devise aus. Für dieses Projekt wird kein Steuergeld verschwendet.
Der Rheinland-Pfälzische Steuerzahler wird keinen Euro drauf bezahlen. Dieses Projekt wird wie jedes andere finanziert am Markt. Und die Nürburgring GmbH wird ihre Kredite zurückzahlen an die Banken, wie jedes andere Unternehmen auch.
Alles, was über Infrastrukturmaßnahmen hinausgeht, soll nicht vom Land bezahlt werden. Man will private Investoren finden, die das Projekt Nürburgring 2009 finanzieren. 215 Millionen Euro mitbringen in die Eifel für einen Rundum-Vergnügungspark an der Rennstrecke. Nur, Spoiler, die Suche nach diesem Investor ist gar nicht mal so leicht.
Es kam ja dann auch eine wirtschaftlich schwierige Zeit dazu. Wir hatten eine Hochzinsphase und wir hatten galoppierende Baupreise während der Umsetzung des Projektes.
Der Investorensuche widmet sich Ingolf Däubel höchstpersönlich. Der Finanzminister von Rheinland-Pfalz, der Aufsichtsratsvorsitzende der Nürburgring GmbH und einer der wichtigsten Männer für Kurt Beck.
Ingolf Däubel war sowas wie der Fixer von Kurt Beck, wenn das jetzt nicht zu despektierlich klingt.
Ingolf Däubel hat einen Plan. Er will einen privaten Investor für das Projekt Nürburgring 2009 finden.
Er war die ganze Zeit im Grunde überzeugt, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Ich glaube, er hat sich gegen alle Gegenargumente irgendwann abgeschirmt.
Natürlich hätten wir für diesen Podcast gerne mit Ingolf Däubel persönlich gesprochen. Aber für ein Interview stand er uns nicht zur Verfügung. Stattdessen hat uns Däubel einen Aufsatz geschickt, den er vor ein paar Jahren geschrieben hat, zu Nürburgring 2009. Wir werden in diesem Podcast später nochmal darauf eingehen. Bei Ingolf Däubels Suche nach einem privaten Investor taucht bald ein Name ganz groß auf.
Von dem es geheißen hat, hier, das ist unser großer Bauunternehmer, der hieß Kai Richter und kam aus Düsseldorf.
Richter ist Chef der relativ neu gegründeten Projektfirma MediInvest und ziemlich unbekannt. Er bringt keine Erfahrung von ähnlichen Großprojekten mit, dafür aber eine Versprechung. 80 Millionen Euro will er privat finanzieren und damit der Landesregierung einen großen Batzen der Kosten abnehmen. Und er bringt gute Kontakte mit zur deutschlandweit bekannten Hotelgruppe Lindner. Deren Chef, Jörg Lindner, kennt Richter nämlich gut und bringt ihn wahrscheinlich auch deshalb direkt mit in die Eifel. Lindner soll das neue Kongresshotel am Ring bauen. Däubel hat also von jetzt an zwei Männer an seiner Seite, die viel versprechen. Was er deshalb noch nicht hat, ist genug Geld. Das Projekt soll ja rund 215 Millionen Euro kosten. Ein bisschen fehlt also noch. Damit trotzdem schon mal losgebaut werden kann, finanziert Däubel das Projekt vor und besorgt sich Kredite aus der landeseigenen Investitions- und Strukturbank. Er gibt also Geld aus, das eigentlich jemand anderes zahlen soll und das er deshalb im Nachhinein umso dringender ran schaffen muss.
Das war eine Nummer, aus der bist du nicht mehr rausgekommen.
Däubel steht also unter Druck zu liefern. Und gleichzeitig wächst die Skepsis bei denen, die nicht so viel vom großen Nürburgring 2009 halten.
Und streichelt so, damit die Fahrer ihre Frauen mitbringen sollten. Ganz ehrlich, das war ein Projekt, das konnte man nur ablehnen.
Uschi Schmitz kennt ihr schon aus unserer ersten Folge. Sie ist im Ring aufgewachsen, betreibt dort ein Hotel und die legendäre Pistenklause. Die Pläne von Kaffitz, Däubel, Richter und Lindner machen sie fassungslos.
Als ich die vom ersten Mal gesehen habe, wusste ich direkt, um Himmels Willen, um Himmels Willen. Keine 10 Wörter mit denen gesprochen, da wusste ich schon, sind Phantasten.
Für die Hotelbesitzerin am Ring ist das Projekt Nürburgring 2009 von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Der Ring bleibt für sie eben eine Rennstrecke, voller legendärer Geschichten, voller emotionaler Erinnerungen, ein Mythos halt, aber doch kein Abenteuerspielplatz.
Ich glaube, am Nürburgring selbst waren die Leute von Anfang an misstrauisch, weil sie auch schon diesem Konzept misstraut haben.
Auch Wilm wird immer skeptischer, je länger er sich mit dem Thema beschäftigt.
Ich habe mich damals schon nach der fachlichen Kompetenz gefragt. Und das darfst du ja auch, wenn du sagst, hey, jemand, der sich wirklich im Rennsport auskennt, ist jetzt deswegen noch nicht unbedingt ein Betreiber eines Freizeitparks. Woher kommt die fachliche Kompetenz? Woher kommt die Expertise? Und das ist natürlich genau das, auch was potenzielle Investoren oder Geldgeber wissen wollen.
Keine besonders guten Voraussetzungen für die Suche nach einem Investor. Und trotzdem, es wird gebaut. Die Bagger rollen an. Das Projekt Nürburgring 2009 wird umgesetzt. Ein paar Monate nach Baubeginn hat Ministerpräsident Kurt Beck erste Zweifel.
Es ist, wie mir dann berichtet worden ist, immer schwerer geworden, private Investoren zu finden, die ja den Löwenanteil des Invests eigentlich tragen sollten nach unserer Idee.
Die Sache mit Nürburgring 2009 gestaltet sich irgendwie schwieriger als gedacht. Denn das große Geld, das Finanzminister Däubel ranschaffen sollte, ist nicht da. Bald wird klar, die Landesregierung ist auf falsche Versprechungen reingefallen.
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck musste sich heute für den Ausbau des Geländes zum Erlebnis- und Freizeitpark vor einem Untersuchungsausschuss rechtfertigen.
Nächstes Mal bei Höllenrausch. In Folge 3 von 6. Eingeholt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt ihm, damit ihr nichts verpasst. Und lasst gerne eine Bewertung da. Höllenrausch ist ein Podcast vom SWR. Autor bin ich, Max Dehling. Co-Autor Lukas Waschbüsch. Redaktionelle Leitung Manuela Wey. Redaktion Judith Schatka. Und aus dem Studio Koblenz Nada Fiebes. Dramaturgische Beratung Laura Kschikala. Projektleitung Miriam Börnle und Katrin Firle. Produktion Axel Höfel. Komposition Philipp Fackler. Aufnahmeleitung Alina Heikel. Formel-1-Kommentar Volker Hirt. Grafik Giovanna Di Caro. Distribution Raffaela Rübsamen und Ramona Längert. Und in dieser Folge ging es ja viel um Michael Schumacher. Ganz passend haben wir deshalb noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Host Jens Gideon hat Schumacher viele Jahre lang von Rennen zu Rennen begleitet. Aber obwohl er eigentlich immer ganz nah dran war an der Motorsportlegende, hat er irgendwie auch nur den Star Schumacher kennengelernt. In der Podcast-Serie Schumacher – Geschichte einer Ikone will er den Menschen hinter dem Visier kennenlernen. Jens hat Michaels Bruder Ralf getroffen. Er spricht mit seinem Sohn Mick und ganz vielen Wegbegleitern wie Mika Häkkinen und Sebastian Vettel. Er reist in Ferraris Heimat Maranello, er ist in Spa, dem Ort von Schumis größten Siegen, und er fährt selbst die Piste herunter, auf der Schumacher 2013 den Skiunfall hatte. Ich habe den Podcast richtig gerne gehört, also hört doch auch mal rein. Bei Schumacher, Geschichte einer Ikone. Und checkt dabei auch gerne noch die ARD Audiothek aus. Da gibt's noch viele andere coole Podcasts.